HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
When you really you want to change, you want a reinvention.
Wenn du dich ganz neu erfinden willst, dann kommst du hierher. Das ist der Ort, wo jeder seinen amerikanischen Traum erfüllen will. Mein Ziel ist einfach, die Beziehung reicher Leute mit ihren Haustieren zu zeigen. Das ist meine Show-Idee und ich bin ganz schön aufgeregt. Das Million Dollar Roslyn war seinerzeit das teuerste Hotel von L.A. Heute ist es ein Apartment-Hotel für niedrige Einkommen.
This is still Toy District, but
der Toy District ist das westliche Ende von Skid Row. Wenn sie die Obdachlosen hier raustreiben, gibt es nichts mehr für sie in L.A. 95% der Leute hier sind wohl Latinos. In wenigen Jahren werden in Los Angeles mehr Menschen Spanisch sprechen als Englisch. Go West. Aber weiter nach Westen geht's nicht. Es ist also auch das Ende des Traums.
Wir sind heute in Kalifornien unterwegs und blinzeln erstmal durch die Sonnenbrille auf die kilometerlangen Sandstrände von Los Angeles an der Pazifikküste. Die Stadt soll voraussichtlich 2028 die Olympischen Spiele ausrichten. Die vielen Strände sind das Revier der Baywatcher, die selbstverständlich alle so super gebaut und durchtrainiert sind, wie in der gleichnamigen weltberühmten Fernsehserie über die kalifornischen Rettungsschwimmer. Die Freunde der Filmkunst zieht es aber weg vom Wasser hinauf in die Hügel oberhalb von Los Angeles auf den Mulholland Drive, der als Drehort und Kulisse Weltruhm erlangte und Wohnsitz von Weltstars wie Marlon Brando und Jack Nicholson war und ist. Aber ob man in Los Angeles nun oben wohnt oder unten am Meer, man gehört zu einer Stadt, die sich gegen Trump in der Klimapolitik stellt und mit zu den sogenannten 99 anderen Städten der Zuflucht gehört. Diese Städte haben sich verpflichtet, illegale Migranten nicht zu verfolgen, sondern sie mit einer kommunalen Identitätskarte auszustatten. Kalifornien ist und war offenbar schon immer ein bisschen anders. Hier fanden jene deutschen Denker, die vor Hitler geflohen waren und gegen ihn anschrieben, eine Zuflucht im Exil. Unter anderem Theodor Adorno, Leon Feuchtwanger, Thomas Mann. Der ließ seine fantastische Villa für die Familie bauen, die jetzt die Bundesrepublik gekauft hat. In der Villa sollen sich deutsche und amerikanische Intellektuelle über die Themen der Zeit austauschen. Los Angeles, aus Los Angeles, Katharina Wille.
Ruhig und beschaulich ist die Gegend, in die Thomas Mann 1942 gezogen ist. Pacific Palisades ist eine der besten Wohngegenden in Los Angeles. Hier stehen fast nur Villen, meist vor neugierigen Blicken geschützt durch Zäune oder Hecken. Im Fall des Thomas Mann Hauses sind es 15 Meter hohe Bäume. Von außen ist also nicht zu erkennen, was sich auf dem Grundstück genau befindet. Eine, die tatsächlich weiß, was sich dahinter verbirgt, ist Lillian Pfaff. Die Architekturhistorikerin schreibt gerade an einem Buch über das Anwesen von Thomas Mann.
Das ist also kalifornische Moderne und der Architekt ist ein deutscher Architekt, der 1923 nach Los Angeles ausgewandert ist. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte, weil Richard Neutra eigentlich das Haus bauen wollte für Thomas Mann. Und Thomas Mann es aber nicht wollte und dann Davidson beauftragt hat.
Das zweigeschossige Haus mit dem großen Garten diente Mann auch als kreativer Rückzugsort. Im Exil in den USA entstanden zahlreiche seiner Werke, wie Dr. Faustus oder Lotte in Weimar. 10 Jahre lang lebte Thomas Mann mit seiner Familie in der Hausnummer 1550 im San Remo Drive. Danach wurde das Haus an die Familie Lappen verkauft, in deren Besitz es bis 2012 war. Nun drohte bei Nichtverkauf der Abriss, was die Bundesrepublik Deutschland verhinderte und das Grundstück nun kaufte, für umgerechnet etwa 13 Millionen Euro. Darüber freut sich besonders Annette Rupp, Geschäftsführerin der deutschen Künstlerresidenz Villa Aurora in Los Angeles. Sie wird sich künftig auch um das Thomas-Mann-Haus kümmern.
Irgendwann wurde klar, dass das Haus zum Verkauf steht und da gab es ein großes öffentliches Interesse. Das war ganz deutlich zu spüren. Viele haben sich dafür eingesetzt. Es gab auch eine Online-Petition und das hat jetzt eine Weile gedauert. Jetzt ist es dazu gekommen und wir sind überglücklich.
Die Villa Aurora, einst Heimat des Schriftstellers Leon Feuchtwanger, nimmt regelmäßig Künstler auf, die 3 Monate in der Villa leben und arbeiten. Auch die Villa Aurora wurde von der Bundesrepublik gekauft und wird unter anderem vom Auswärtigen Amt gefördert. Ähnlich soll das nun auch im Thomas-Mann-Haus passieren, erklärt Rupp.
Das Thomas-Mann-Haus soll einen anderen Fokus haben. Es soll eher intellektuelle Wissenschaftler einladen, Journalisten möglicherweise, Personen aus den Medien, vielleicht auch aus der Kunst, die sich mit den großen Fragen unserer Zeit beschäftigen.
Vor allem aber soll es ein Ort des Austausches werden zwischen Amerikanern und Deutschen.
Das ist ein ganz klares Bekenntnis der Bundesregierung zur Wichtigkeit und Notwendigkeit des transatlantischen Verhältnisses. Und gerade jetzt ist es ganz wichtig, Farbe zu bekennen zu dieser intensiven Freundschaft, die man auch zukünftig pflegen möchte.
Die Villa von Thomas Mann, der während der NS-Zeit an die kalifornische Westküste geflüchtet war. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir sind auf Weltreise, heute unterwegs im sonnigen Kalifornien. Da stimmt vieles, das Wetter, der Wein, das Meer. Kalifornien hat Hollywood, das Silicon Valley, mehr Milliardäre als jeder andere US-Bundesstaat und wäre als unabhängiger Staat die 6. stärkste Volkswirtschaft der Welt. Wer sich Los Angeles mit dem Flugzeug nähert, der hat den Eindruck, über ein gigantisches Häusermeer zu fliegen, dessen Ende nicht sichtbar ist und irgendwo da hinten am Horizont endet. Die Stadt zu durchfahren ist wegen des Verkehrs nicht nur ein großes Abenteuer, es dauert auch mindestens 3 Stunden, um von einem Ende zum anderen zu gelangen, wenn das mal reicht. Nicole Markwald ist unsere Korrespondentin in Los Angeles, in der Stadt der Engel mit 14 Millionen Einwohnern in der Metropolregion, die 2. größte Stadt nach New York in den USA. Frau Markwald, wir blicken mit Ihnen mal vom Mulholland Drive runter auf den Sunset Boulevard von Los Angeles. Was sehen Sie und wie empfinden Sie diese Stadt?
Also wenn man sich das vorstellt, da so kurz nach Einbruch der Dunkelheit zu sein, dann sieht man noch ein wenig Hitze flimmern. Man sieht diese Weite, die Sie gerade schon angesprochen haben, viele Lichter und Millionen Schicksale im Prinzip, die sich hinter diesen Lichtern und Häuserspitzen verbergen. Der Mulholland Drive hat natürlich eine Mystik, wie viele Orte in Los Angeles, ob das jetzt das Griffith Observatorium ist, wo eine Büste von James Dean steht, der PCH, der Pacific Coast Highway, an dem man die Küste entlang fahren kann. Los Angeles ist eine unfassbar große Stadt, die schwer zu begreifen ist. Das ist in der Tat so. Ich lebe jetzt seit 4,5 Jahren hier und habe noch längst nicht alles erkundet. Und das hat auch wirklich lange gebraucht, bis ich gesagt habe, ja, ich fühle mich wohl hier. Obwohl natürlich alle mal meinen, Mensch, du bist am Meer, du hast jeden Tag Sonne. Das muss doch einfach wunderschön sein. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, wenn man hier lebt.
Hätte ich jetzt auch gedacht, aber dazu kommen wir noch. Für die einen ist diese Stadt sowas wie ein Zauberkasten und für die anderen, das hat John Lennon mal gesagt, ein trostloser Parkplatz. Los Angeles galt lange als ein schmutziger Moloch, aber jetzt hat die Stadt sich wieder aufgeschwungen zu einem Sehnsuchtsort, zumindest für Künstler, auch für viele deutsche Kreative, die hierher kommen und die perfekte Welle suchen. Aber ist die Stadt auch für den Normalo bezahlbar?
Es kommt tatsächlich ganz darauf an, über welchen Stadtteil wir reden. Also wenn es um Orte wie Beverly Hills oder Bel Air geht, dann sicherlich nicht. Das sind gated communities, da gibt's große Tore, durch die man nur mit Erlaubnis fahren darf und die Grundstückspreise gehen in die Millionen. Also es wundert mich auch nicht, dass das Thomas-Mann-Haus 13 Millionen Dollar gekostet hat. Eine ungeheure Summe. Auch hier in Santa Monica, wo wir unser ARD-Studio haben, ist es immer teurer geworden in den letzten Jahren. Ich konnte das sehr gut verfolgen, weil mit meiner Ankunft hier, da nahm auch Silicon Beach richtig an Fahrt auf. Also die Firma Snapchat wurde ja hier in Venice gegründet, das ist genau nebenan von Santa Monica. Und je größer Snapchat wurde, Google zog dann auch hierher, hat eine Dependance hier, desto teurer wurden die Wohnungs- und Häuserpreise. Und inzwischen ist es für Normalverdiener fast nicht mehr erschwinglich. Wenn wir dann allerdings in Stadtteile gucken wie Culver City, das ist auch nicht weit weg von Santa Monica, oder West Hollywood, da ziehen natürlich viele junge Leute hin, die einfach mal Los Angeles erleben wollen, vielleicht auf eine Karriere im Schauspielbusiness hoffen, dann können die sich das schon leisten, in einer kleinen Bude quasi einzuziehen, die nicht besonders schön ist, wo es vielleicht auch laut ist, die man sich mit Mitbewohnern teilen muss. Aber so diese halbwegs erschwinglichen Wohnungen sind schon noch zu finden, auch wenn sie sehr rar sind.
Jetzt kommen Sie ins Spiel mit Ihrem Spaziergang am Strand, den Sie vermutlich jeden Tag unternehmen. Wir fahren mal runter zum Strand, an den, ja, wohin auch immer, welchen Strand würden Sie uns empfehlen? Es gibt jede Menge.
Ja, und da hat natürlich jeder seinen Favoriten. Das Schöne ist ja, man setzt sich einfach ins Auto und fährt meinetwegen nach Süden Richtung San Diego. Da gibt's immer zu Stellen, wo man anhalten möchte und kann. Oder man fährt Richtung Norden, Santa Barbara oder noch weiter, Big Sur in Nordkalifornien. Ich würde mal sagen, in nächster Umgebung, natürlich hier Santa Monica rechts vom Pier. Das ist auch von meinem Büro nicht weit, aber ich muss Ihnen das ausreden. Ich gehe nicht jeden Tag runter zum Strand. Es ist eher die Ausnahme. Wie es so ist, wenn man die Sachen vor der Haustür hat, macht man sie dann doch eher selten.
Fahren wir noch mal eben an die Westküste, ein bisschen weiter hoch mit dem Auto, ungefähr 5,5 Stunden nach San Francisco. Das sind circa, ich habe nachgeschaut, 560 Kilometer Luftlinie. Hier war vor 50 Jahren das Zentrum der Hippie-Bewegung. Es ist viel berichtet worden in den vergangenen Tagen und Wochen darüber. Wie ist das heute? Muss man statt Blumen im Haar eine gut gefüllte Kreditkarte mitbringen?
Absolut, aber die Hippies gibt's da schon noch, ne? Sie sind halt alt geworden und inzwischen auch ein Stück Folklore. Man kann zum Beispiel in San Francisco das Magic Bus Experience machen und die 60er wieder besuchen, wie es in dem Prospekt dieser Busfahrt heißt, oder auch in einem bunt angepinselten VW-Bus rumfahren, Baujahr 1970, und dann berühmte Orte in San Francisco besuchen. Aber das San Francisco von heute steht natürlich für was ganz anderes, für Modernität, für Zukunftsforschung. Das Silicon Valley ist ja gleich nebenan und viele, die im Silicon Valley arbeiten, bei Unternehmen wie Apple, Facebook, Google und so weiter, die leben gerne in San Francisco, logisch, weil sie das Angebot einer Großstadt in Anspruch nehmen wollen. Es sind in den letzten Jahren extrem viele sehr gut ausgebildete junge Leute nach San Francisco gekommen, die sehr viel Geld verdienen. Und das ist eine Entwicklung, die für sehr viel Gram sorgt, weil es Alteingesessene vertreibt. Auch hier in San Francisco ist es ein Riesenproblem, dass es sehr wenig bezahlbaren Wohnraum gibt für Menschen mit mittlerem Einkommen. Wir reden hier über Menschen, die als Lehrer arbeiten oder Krankenschwester, die sich das einfach nicht mehr leisten können. San Francisco ist natürlich in der Hinsicht noch beschränkter als LA, weil es nicht expandieren kann, weil überall Wasser ist. Hier in Los Angeles geht man dann halt ins Land, ins Valley und baut in Richtung Osten. Das geht in San Francisco gar nicht. Deswegen müssen die Leute eben in Kauf nehmen, immer länger mit ihrem Auto unterwegs zu sein, immer weiter weg von ihrem Job zu wohnen.
Das gibt's hier allerdings auch. Wir gehen jetzt mal ins Valley, wie Sie sagen. Es gibt nämlich auch ein Kalifornien abseits der großen sündigen Städte. Wir machen einen Abstecher an die Ostseite Kaliforniens ins Gold County, das der in Berlin lebende Jan Wagner in seinem Buch Der verschlossene Raum beschreibt, mit dem schönen Untertitel Beiläufige Prosa.
Nur ein Blick zu viel auf die Straßenkarte. Schon findet man sich zwischen rot-weiß-blau uniformierten Stockwirblerinnen und Puschelschüttlern wieder, bis ein freundlicher Polizist den Weg zurück zur Hauptstraße weist. Und irgendwann kommt man an im kalifornischen Hinterland, im alten Gold Country östlich von Sacramento, wo Mitte des 19. Jahrhunderts ein kollektiver Rausch zur Masseneinwanderung wurde. Findet sich im Hügel- und Waldland unterhalb der Sierra Nevada an Orten wie Amador City wieder, in Jackson oder Jamestown, in Murphys, Volcano oder Sutter Creek, in einem Landstrich, der, wie Mitch, der Gebrauchtwagenhändler aus der Nachbarstadt am Tresen, erklärt, das wahre Kalifornien sei, weshalb er einer Bewegung angehöre, die den State of Jefferson zu gründen bestrebt ist. Ein Kalifornien ohne die verhassten Liberalen, abgetrennt von der Küste mit ihren sündigen Großstädten. Wie Mitch sie verabscheut, all die Dünkelhaften und Freigeistigen, die, wie er sagt, dir schon für $1 die Kehle durchschneiden würden. Dabei ist Mitch keineswegs unfreundlich, auf seine raue Art sogar herzlich, und es ließ sich bislang wunderbar mit ihm über Bachforellen, Steinpilze und die geheimen Orte plaudern, an denen sie in Fülle zu finden sind. Gleichzeitig ahne ich, dass er mich, ohne zu zögern, über den Haufen schießen würde, sollte ich sein Autohaus oder seinen Angelplatz unbefugt betreten.
Der Tag auf Weltreise in HR2 Kultur, heute unterwegs in Kalifornien, eben noch in Los Angeles und am Meer, jetzt mal ganz im Süden an der amerikanischen Westküste. Dort weht ein anderer Wind. Im Friendship Park südlich von San Diego, am Grenzzaun zu Mexiko, auf der anderen Seite ist Tijuana. Da breiten Familien sonntags ihre Decken auf dem Sand aus, trinken und essen, während sie auf die Verwandten warten, die sie auf der anderen Seite des Grenzzauns besuchen kommen. Die Verabredungen finden durch die Gitter statt. Hier zwängt sich sozusagen die Liebe durch die Lücken. Und die ist nur mit den Fingerspitzen zu spüren. Nicole Markwald hat das beobachtet.
Pastor John Fanestel führt durch den sonntäglichen Gottesdienst im Friendship Park südlich von San Diego. Auf der anderen Seite des Grenzzauns steht sein mexikanischer Kollege mit der Gitarre. Der Zaun ist so engmaschig, dass Fanestel beim Abendmahl keine Oblate durch den Zaun reichen kann. Ganz so will es der Grenzschutz. Bis zum Pazifik sind es nur wenige Meter. Das Meer rauscht an diesem Tag besonders laut. Daniel ist heute in den Friendship Park gekommen, wie jeden Sonntag in den zurückliegenden 8 Monaten. Nicht zum Gottesdienst. Er ist hier, um seine Frau und seine beiden Kinder zu sehen, die auf der mexikanischen Seite leben. Die ganze Woche über fühle ich mich sehr einsam, erzählt der 30-Jährige. Sie hier zu sehen und zu sprechen, hilft mir weiterzumachen.
Almost the whole week I feel alone. Yes, had a little talk with my wife and my kids. Helped me a lot, you know, just to keep going.
Er sitzt in einem Campingstuhl, nach vorn an den Zaun gebeugt. Er presst sein rechtes Ohr gegen das Metall. Daniel ist Amerikaner mexikanischer Abstammung. Er arbeitet auf dem Bau. Wegen Problemen mit seinen Papieren kann er momentan nicht ausreisen. Und seine mexikanische Frau hat nicht die nötigen Papiere, um in die USA einzureisen. Deshalb trifft sich die Familie seit Monaten jeden Sonntag hier am Zaun.
It's happy to see it, you know, but time is sad.
Ich freue mich, Sie zu sehen, aber es ist anders, als ich erwartet habe. Ich dachte, ich könnte meine Frau anfassen oder ihr einen Kuss geben. Aber der Zaun ist so engmaschig, dass das alles nicht geht. Keine Umarmung, kein Kuss.
Das war mal anders, erzählt Maria Teresa Fernandez. Seit Jahren fotografiert die gebürtige Mexikanerin die Familientreffen im Friendship Park.
Früher gab es nicht diesen Zaun. Die Familien aus Mexiko kamen mit Kühlboxen, Sonnenschirmen und Stühlen, brachten Tacos und Shrimps-Cocktails mit. Die Familien auf der US-Seite brachten Geschenke und man verbrachte den Nachmittag zusammen. Es war so, als wäre die Grenze zwischen ihnen gar nicht da.
Like there was no fence in between them.
Als der Park 1971 gegründet wurde, gab es gar keine Grenzbefestigung. Später wurden Stelen errichtet. Kleine Kinder schlüpften zum Spaß von der einen auf die andere Seite. Die Erwachsenen konnten sich die Hände reichen, einen Kuss geben, übers Gesicht streichen. 2009 wurde der Park ganz geschlossen. Ein zweiter, höherer Zaun wurde gebaut, der Secondary Fence. Lichtmasten wie im Fußballstadion wurden aufgestellt, Türme mit Wärmebildkameras. Ein Wagen des Grenzschutzes ist immer in der Nähe. Auf der US-Seite des Parks herrscht Nüchternheit. Seit 2012 wird der Friendship Park nur am Wochenende für jeweils 4 Stunden geöffnet. Maximal 25 Personen dürfen sich darin aufhalten. Es ist verboten, Geld, Lebensmittel oder Dokumente durch den Zaun auf die andere Seite zu reichen. Die Maschen sind so eng, dass sich lediglich die Fingerspitzen durch den Zaun berühren können. Pinky Kiss nennen sie das hier. Der Kuss der kleinen Finger. Und es fließen Tränen. Tränen des Glücks und Tränen der Verzweiflung.
Familientreffen im Friendship Park südlich von San Diego an der kalifornisch-mexikanischen Grenze. Täglich versuchen hunderte Menschen unter lebensbedrohlichen Bedingungen ihre Heimat zu verlassen, um in den USA ein besseres Leben zu suchen und zu finden. Je nach Herkunftsland und Route durch Mexiko sind das bis zu 4000 Kilometer. Der Trip dauert oft mehrere Wochen. Experten sprechen von der gefährlichsten Flüchtlingsroute der Welt. Und auf dem Weg aus Zentralamerika in die USA sterben Tausende. Nicole Markwald ist unsere Korrespondentin im ARD-Studio Los Angeles. Trump hat angekündigt, dass er eine 17 Meter hohe Mauer bauen werde, um den Flüchtlingsstrom illegaler Einwanderer zu stoppen. Ist vielleicht schon durch die Ankündigung die Zahl der illegalen Einwanderer zurückgegangen?
Ja, also die aktuellste Zahl, die ich finden konnte, die stammt aus dem April. Und damals hieß es, dass die Zahl der illegalen Grenzübertritte um 60% zurückgegangen ist, seit Präsident Trump im Amt ist. Nun haben wir aber auch die Geschichten in dieser Woche, haben wir gehört, dass 5 Menschen ertrunken sind bei dem Versuch, die texanische Seite des Rio Grande zu erreichen. Oder vergangene Woche die schreckliche Geschichte, dass 10 Tote in einem LKW gefunden wurden, mehr als 30 Menschen waren verletzt in Texas. Das war einer der katastrophalsten Fälle von Menschenschmuggel hier in den USA. Also das Thema ist garantiert nicht vom Tisch, auch wenn es im Moment so scheint, dass viele Menschen tatsächlich von dem Gerede, von der Art, wie Donald Trump mit dem Thema umgeht, abgeschreckt werden. Die USA haben auch noch weitere Dinge unternommen. Zum Beispiel gibt es einen Radiosender, der von der Regierung gefördert wird, der in Zentralamerika sendet. Es werden große Plakate aufgestellt in der Gegend, die vor den Gefahren dieser Reise warnen und vor den Gefahren, die die Leute erwartet, wenn sie erstmal in den USA sind. Dass sie nämlich, wenn sie aufgegriffen werden, sofort wieder zurückgeschickt werden.
Und Trump hat nicht nur angekündigt, er werde diese Mauer bauen, sondern auch, dass Mexiko diese Mauer wird bezahlen müssen. Das hat der Präsident, der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto natürlich gleich mal klargestellt und gesagt, dafür werden wir gar nichts bezahlen. Aber wie sehr hat das die Beziehungen zwischen diesen beiden Nachbarn nachhaltig verändert, um es vorsichtig auszudrücken?
Es belastet die Beziehungen zwischen den beiden Ländern natürlich so, wie es die Beziehungen der USA mit allen anderen Ländern belastet, weil es so viel Unsicherheit gibt. Und das ist ja nicht nur der Fall in den amerikanisch-mexikanischen Beziehungen, sondern auch in den amerikanischen-deutschen Beziehungen, wenn wir uns das genauer angucken. Und natürlich fühlen sich die Mexikaner als Sündenbock dargestellt. Es ist ja kein nur mexikanisches Problem. Warum wollen die Leute aus Zentralamerika weg? Es gibt Bandengewalt, vor denen viele junge Leute auch fliehen oder wo die Familien eben sagen, wir bleiben hier, aber wir schicken unsere Kinder weg, dass die wenigstens in Sicherheit sind. Man muss eben an die Wurzeln dieses Unglücks ran und sich dann nicht einfach nur hinstellen und sagen, hier kommt keiner mehr rein. Die Leute versuchen es nach wie vor, auch wenn es weniger als in der Vergangenheit sind. Und dann muss man auch noch ein anderes Rätsel auflösen. Es ist ja nicht so, dass unter Barack Obama niemand ausgewiesen wurde. Barack Obama, ganz im Gegenteil, hatte den Ruf, der Deporter in Chief zu sein, also der Abschieber, der oberste Abschieber. In seiner Zeit zwischen 2009 und 2015 wurden mehr als 2,5 Millionen Menschen wieder ausgewiesen. Also dieser Eindruck, dass das vor Trump nicht geschah, der stimmt einfach nicht.
Seit Jahrzehnten hängt aber Amerika von nicht immer sichtbaren Arbeitskräften ab, von diesen Illegalen eben, die das Essen zubereiten und schmutzige Teller waschen. Trump will, dass sie ihren Arbeitsplatz verlassen. Was hätte das für Konsequenzen zum Beispiel für Kalifornien?
Das wäre katastrophal, gar keine Frage. Ich glaube, wir haben 11 Millionen nicht Dokumentierte hier in Kalifornien. Es ist ein sehr großer Bundesstaat und viele dieser Menschen sind beschäftigt in Jobs wie der Dienstleistungsbranche, in der Servicewirtschaft, aber eben vor allen Dingen auch in der Landwirtschaft. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in Kalifornien, denn hier werden bis zu 95% aller Obst- und Gemüsesorten produziert und die sind absolut abhängig von diesen Menschen. Ich habe neulich eine längere Geschichte recherchiert über Frauen und Männer, die in der Landwirtschaft tätig sind. Die bekommen keinen Mindestlohn, die haben keine Krankenversicherung, die sorgen natürlich nicht vor für die Rente. Rente kennen die gar nicht. Die haben Kinder, die in die Schule gehen und manche kommen quasi her und haben für den Sommer eine Arbeitserlaubnis und müssen im Winter dann aber weg. Das heißt, dann müssen die Kinder wieder aus der Schule raus. Und eine Aktivistin hat mir gesagt, diese Familien, diese Kinder, deren Karrieren sind schon jetzt zum Scheitern verurteilt, weil es für die wahnsinnig schwer ist, überhaupt einen Schulabschluss zu schaffen. Oder sie fangen eben schon früh an, ihren Eltern zu helfen. Und das ist, die buckeln richtig. Also so ein Körbchen Erdbeeren zu pflücken, das Tag ein, Tag aus, 10-12 Stunden zu machen, ist physisch wahnsinnig anstrengend. Und ich bin nach dieser Recherche wirklich mit einem anderen Blick auf den Wochenmarkt gegangen. Und der präsentiert sich hier in Los Angeles natürlich in den schönsten Farben, in all diesen bunten Obst- und Gemüsesorten, die da Tag für Tag ausgestellt werden, wenn man wirklich weiß, wer sich dafür abplagt, Tag für Tag.
Und dann kommt es umso seltsamer daher, die Haltung gegenüber Einwanderern von Trump. Die ist natürlich nur schwer mit der Entscheidung zu verbinden, dass Los Angeles voraussichtlich die Olympischen Spiele im Jahr 2028 ausrichten soll.
Also die Regierung Trump hat dieses Bestreben von L.A., Olympische Spiele hierher zu holen, ausdrücklich unterstützt. Mhm. Das war seit Amtsantritt von Donald Trump so. Nun ist das Begehren, die Spiele hierher zu holen, natürlich schon viel älter und wurde angeschoben. Da war noch lange keine Rede von einem möglichen Präsidenten Trump. Es hieß immer, oder L.A. hatte sich bemüht, die Spiele für 2024 herzuholen. Das hat nun nicht geklappt. Man lässt Paris jetzt den Vortritt und hat sich mit 2028 zufrieden gegeben. Dann wird es keinen Präsidenten Trump mehr geben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Natürlich wird es offiziell nicht besprochen, aber das war im Hinterkopf, spielte das sicherlich auch eine Rolle, wie es ist, Olympische Spiele mit einem Präsidenten zu haben, der Einreisebanne erlässt, mhm. die willkürlich Menschen trifft und auch Athleten trifft. Das hat es in den vergangenen Monaten ja auch gegeben. Insofern 2028 wird es einen neuen Präsidenten geben, der dann hier die Spiele eröffnen wird.
Da sind Sie zuversichtlich offenbar. Wir brauchen ein Stück Literatur. Der Schriftsteller Jan Wagner, der 2015 den Leipziger Buchpreis für seinen Gedichtband Regentonnenvariationen bekommen hat, war in Kalifornien unterwegs und schickt Postkarten an seine Leser. Darauf beschreibt er Kalifornien als ein Land der Ziegenheiler und Körperverliebten.
Ist es nicht seltsam, zu welchen Extremen Körper und Geist in diesem Land finden, wie das Körperliche im Körperkult und das Geistige in Geisterseherei mündet? Ersteren lernt kennen, wer am Strand von Santa Monica zu joggen beginnt, nur um dreimal von einem Herkules, von einer Atalante sechsmal mühelos überholt zu werden. Doch es reicht schon, ein Eis leckend die Promenade von Venice entlang zu schlendern, wo mit dem sogenannten Muscle Beach eine staunenswerte Institution geschaffen wurde. Ein Bereich bestens einsehbarer Gewichthebe- und Dehnbänke, ein furchteinflößendes Arsenal muskelbildender Geräte, wo ölglänzende Hünen schwerfällig von Herausforderung zu Herausforderung schreiten. Man kommt nicht umhin, daran zu denken, dass der ehemalige Gouverneur dieses Staates ein in Österreich geborener Bodybuilder war, dem die wunderbare Aussage zugeschrieben wird, er habe Muskeln an Stellen, wo andere Männer nicht einmal Stellen hätten. Und wie um ein Gegengewicht zu schaffen zu all den harten Bäuchen, der gestrafften Gesichtshaut, dem gemeißelten Bizeps, findet man in jeder Straße eine Wahrsagerin. Trifft man allerorten auf eines jener winzigen Geschäfte, in denen ein grüner oder orangefarbener Neonschriftzug Psychic Readings anbietet, Geisterseancen. Ja, ein Laden in Pacific Palisades wirbt gar mit Enchanted Gifts und Psychic Solutions, mit verzauberten Geschenken und übersinnlichen Lösungen.
Muskelbildende Geräte und ölglänzende Hünen. Oh, wie schön ist Kalifornien. Wir machen jetzt mal einen Abstecher in die kalifornische Wüste, kurz hinter Niland, einem Ort mit knapp 1000 Einwohnern tief im Südosten Kaliforniens, ein gottverlassenes Nest. Fahren wir über eine staubige Straße und sehen in der flirrenden Abendhitze mitten im Niemandsland einen quietschbunten Berg, ein Pop-Art-Gebilde aus Lehm, Stroh und Acrylfarbe, den Salvation Mountain, den Erlöserberg. Sein Schöpfer, Leonard Knight, er wollte nach einem Leben in Sünde seinem Erweckungserlebnis bleibenden Ausdruck verleihen und die Botschaft von der Liebe des Herrn in weithin leuchtende Farben tauchen.
Es ist wie eine Erscheinung. Plötzlich leuchtet in der heißen kalifornischen Einöde etwas in Rot, Pink, Gelb und Lila. In großen Buchstaben prangt der Schriftzug God is Love an der Flanke dieses Hügels, der sich vor einem auftut. Auf der Spitze steht ein weißes Kreuz. Es ist der Salvation Mountain, ein menschgemachter Berg mit Botschaft. Gebaut hat ihn Leonard Knight jahrzehntelang. Knight starb 2014, seitdem kümmern sich freiwillige Helfer um die Instandhaltung des Salvation Mountain. Ron hat einen Wohnwagen auf dem Areal bezogen. Seit Januar ist er offizieller Hauswart. Es war lieber auf den zweiten Blick, wie er erzählt. Ich bin Umweltschützer und als ich von einem bemalten Berg hörte, standen mir die Haare zu Berge. Aber dann kamen wir hier an, verbrachten eine Nacht bei den heißen Quellen und als die Sonne aufging, sah es einfach wunderschön aus und es war um mich geschehen.
Yeah, I grew different. I came around.
Leonard Knight kam 1984 in die Wüste im äußersten Südosten Kaliforniens. Nach einem gescheiterten Experiment mit einem Heißluftballon hatte er die Idee für einen Berg.
Er begann, Heuballen und Autoreifen zu stapeln, beschmierte alles mit Lehm und beschichtete das Ganze mit Farbe. Immer und immer wieder. Es sind Farben der Hoffnung. Der bunte Hügel strahlt Optimismus aus. Über 3 Jahrzehnte wuchs der Salvation Mountain. Knight lebte daneben mit Katze in einem kleinen Truck. Sein Baumaterial sammelte er sich zusammen. Ein steter Strom von gespendeten Farbtöpfen hielt seine Arbeit am Laufen, erzählt Ron. Er nutzte Holz, Äste, Telefonmasten und Bolzen, was auch immer er finden konnte. Und wenn eine Wand hoch genug war, wurde sie mit Lehm verputzt. Nachdem er ausgehärtet war, bemalte er die Wand und kletterte rauf und baute weiter.
It'd be strong enough to climb up, start doing it again.
Er schuf Bögen aus großen Ästen, baute eine Art Tipi, das er von innen mit Bildern von Blumen und Vögeln dekorierte. Und immer wieder tauchen die Worte Liebe und Gott auf. Leonard Knight war ein Einzelgänger, besessen von seiner Idee, der Liebe Gottes ein Denkmal zu setzen. Isabel stammt aus Brasilien, lebt seit einigen Jahren in den USA. Sie ist zum ersten Mal am Salvation Mountain.
I have seen pictures online and
ich habe Bilder im Netz gesehen. Heute hatten wir einen freien Tag und haben uns entschieden, uns das mal anzuschauen. Die Bilder sind kein Vergleich. Man muss das mal gesehen haben. Der Salvation Mountain ist wohl eine der ungewöhnlichsten Touristenattraktionen in Kalifornien. Rund 2000 Menschen kommen jede Woche, erzählt Hauswart Ron. Die vielen Besucher sind aber auch eine Gefahr für das Kunstobjekt. Sandstürme, wolkenbruchartiger Regen im Winter und die unerträgliche Hitze im Sommer lassen die Oberfläche des Berges porös werden. Risse ziehen sich wie feine Adern durch die Farbe. Besucher müssen auf einem gekennzeichneten Weg bleiben. Auch in Japanisch wird auf selbstgemalten Schildern darauf hingewiesen. Das Wichtigste sei, die Oberfläche dicht zu halten, erzählt Ron, sodass Regen nicht viel Schaden anrichten könne.
Biggest thing, most important thing is to seal the outside of the structure in the top rim of this, so that, you know, when rains do come, it stays good.
Wer will, kann eine kleine Spende hinterlassen. 2011 gründete Leonard Knight einen Verein, der sich um die Instandhaltung des Salvation Mountain kümmert. Und jeder ist eingeladen, mitzuhelfen, den Pinsel in die Hand zu nehmen und seiner Botschaft eine Frischzellenkur zu verpassen. Natürlich nur unter Anleitung von Ron, der weiß, welche Stelle eine frische Schicht Farbe am nötigsten hat.
Der Berg des Herrn, Salvation Mountain, mitten in der Wüste, auch das gibt es in Kalifornien. Und dieses Kalifornien ist einfach anders. Hier basteln Firmen wie Apple und Facebook und Tesla an der Zukunft der Menschheit, aber auch in der Klimapolitik unterscheidet sich Kalifornien fundamental von den Ansichten des Präsidenten. Nicole Markwald, Sie begleiten uns heute durch die Tagsendung. Als Donald Trump am 1. Juni den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen von Paris verkündet hat, da gründete der kalifornische Gouverneur Jerry Brown gemeinsam mit seinen Kollegen aus Washington und New York die United States Climate Alliance, ein Bündnis aus mittlerweile 13 Bundesstaaten, in denen mehr als 30% der amerikanischen Bevölkerung leben und die die Vorgaben des Abkommens trotz des Ausstiegs umsetzen wollen. Was haben die vor?
Sie haben vor, sich an die Vereinbarung von Paris zu halten. Und das hat bei Jerry Brown oberste Priorität. Er ist ja am Tag, als der Ausstieg bekannt wurde, den Trump verkündete, abends noch zu einer Reise nach China aufgebrochen, um Gespräche zur Bekämpfung des Klimawandels zu führen. Kalifornien gilt ja hier in den USA als Vorreiter in Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energien. Und schon kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump hatte Jerry Brown gesagt, dass ein Einknicken gegenüber den Klimawandelleugnern das Land um Jahre zurückwerfen würde, und er versprach damals, dass Kalifornien alles tun würde, um den Klimawandel zu bremsen. Also das ist hier beim Gouverneur wirklich hat das oberste Priorität.
Seit dem Clean Air Act, dem Gesetz gegen Luftverschmutzung von 1963, hat Kalifornien als einziger US-Bundesstaat das Recht, eigene und auch strengere Umweltgesetze zu verabschieden. Nirgends werden erneuerbare Energien so konsequent ausgebaut wie hier. Wie macht sich das bemerkbar?
Ja, dieses ausgeprägte Umweltbewusstsein, das gibt es tatsächlich schon sehr lange. Sie sprechen es an, mit dem Clean Air Act hat man da erste Schritte eingeleitet Anfang der 60er Jahre. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass L.A. unter einer fetten Smogdecke lag. Dass Leute, die Atemwege wirklich, die Menschen Probleme hatten, medizinische Probleme. Und Kalifornien hat sich eben diese Freiheit über die Jahre erkämpft, eigene, strengere Umweltgesetze zu verabschieden. Und inzwischen eifern andere Bundesstaaten diesen kalifornischen Standort
Standards nach. Kalifornien hat zum Beispiel auch ein Handelssystem mit CO2-Verschmutzungsrechten aufgebaut nach dem Modell der EU, wo der CO2-Ausstoß gesenkt werden soll und hat gerade erst vor 2 Wochen war es, glaube ich, oder 3, seine strengen Klimaschutzvorgaben bis 2030 verlängert. Das soll natürlich auch ein Zeichen nach Washington senden. Und hier stimmten tatsächlich die Abgeordneten beider Kammern, Republikaner und Demokraten, dafür, den Ausstoß der Treibhausgase weiterhin zu reduzieren. Letzte Woche hat LA bekannt gegeben, seine Busflotte der öffentlichen Nahverkehrsmittel auf Elektrobusse umzustellen. Also es gibt viele Hebel, die hier umgelegt werden. Und Jerry Brown möchte gern, dass Kalifornien seine Vorreiterrolle auf alle Fälle weiterhin besetzt und vorantreibt. Und die Angst, die mit dem Amtsantritt von Donald Trump eben größer geworden ist, ist, dass diese Besonderheit, dass Kalifornien eben strengere Gesetze verabschieden kann, dass die eingeschränkt wird. Dazu ist es bislang aber noch nicht gekommen.
Mhm. Also das, was Sie gerade sagten mit den Elektrobussen, die da umgerüstet werden sollen, das kostet natürlich alles Geld. Und offenbar hat Kalifornien auch das nötige Kleingeld, um solche Investitionen überhaupt zu tätigen. Aber wie ist das eigentlich zu erklären, dass offenbar hier in Kalifornien oder da in Kalifornien ein widerspenstiger Geist wohnt, der sich eben gerne mal querstellt und einfach Nein sagt?
Ich habe da schon häufiger drüber nachgedacht und ich denke so, vielleicht stammt das wirklich noch so aus der Ursprungszeit, aus der Siedlerzeit. Wer es damals nach Kalifornien schaffte in Zeiten des Goldrauschs, der war wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt. Viele Menschen kamen um auf dem Weg nach Westen. Und dazu kommt, man ist hier gefühlt und auch geografisch weit weg von allem. Man ist weit weg von Europa, man ist weit weg von New York, man ist weit weg von Washington. Und man muss dazu sagen, Kalifornien ist ein absoluter Sehnsuchtsort. Es ist für viele Menschen das gelobte Land. Und da meine ich nicht nur die Einwanderer aus Lateinamerika, sondern auch Europäer, also auch Deutsche. Tausende von Deutschen kommen hier nach Kalifornien, um ihre Träume zu verwirklichen, ob sie nun im Silicon Valley sind oder in der Filmindustrie. Also ich glaube, weil Kalifornien so groß ist und so üppig versorgt mit Sonne und Meer und wunderschöner Landschaft, kann man es sich auch leisten, eine andere Meinung zu haben.
Mhm. Und noch eine Besonderheit des widerspenstigen Geistes. 32% der Kalifornier befürworten sogar eine Ausgliederung aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die Gründung einer eigenständigen Republik und die Eingliederung in die Vereinten Nationen. Es gibt eine Initiative, die ein Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2019 herbeiführen will. Und diese Initiative, die nach einem Reiseprospekt klingt, heißt Yes California. Die haben überhaupt die Befürworter Chancen, diese Unabhängigkeit durchzubekommen?
Also, wenn sie erstmal genug Unterschriften sammeln, dann schon. Dann muss darüber abgestimmt werden. Und da sehe ich dieses Projekt dann im Sande verlaufen. Ich glaube nicht, dass man dafür eine Mehrheit zusammenkriegt. Sie sind ja auch nicht die Ersten, die das versuchen. Es gab vorher das Projekt CalExit. Mhm. Nachdem man dann gemerkt hat, wie schrecklich der Brexit über die Bühne geht, hat man sich dann doch für die neue Initiative einen anderen Namen überlegt, obwohl das Ziel eben das gleiche ist, dass Kalifornien sich abspaltet, weil man sagt, hey, Moment mal, wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von 2,46 Milliarden Dollar, sind die 6. Volkswirtschaft der Welt. Wir sind gar nicht auf den Rest des Landes angewiesen. Wir haben mit Apple und Facebook und Tesla und Google hier die wichtigsten neuen Unternehmen der Welt sitzen. Dazu kommt, dass Kalifornien unglaublich viele Steuern nach Washington weiterleitet, mehr als es durch Bundeszuschüsse dann wieder zurückbekommt. Also es gibt wahrscheinlich gute Gründe, aber es gab diese Abspaltungsbestrebungen auch unter den Südstaaten während der Zeit von Präsident Obama. Also ich glaube, das sollte man nicht ganz so ernst nehmen.
Trotzdem, der widerspenstige Geist, von dem Sie uns gerade eben etwas erzählt haben, der wohnt auch in einer Wohnwagensiedlung in der kalifornischen Wüste in Slab City, mitten in der Colorado-Wüste im Süden Kaliforniens. 80 Kilometer ist es dann noch bis zur Grenze Mexikos, 6 bis zum nächsten Ort. Slab City ist ein Ort für Arme, für Aussteiger und Alternative, für Menschen, die die Freiheit suchen und hier willkommen sind, wenn sie keiner mehr haben will. Aus Slab City, Nicole Markwald.
Now, over here, this guy's new, but the Canadians are almost all gone now.
Bill Ammon zeigt mir sein Zuhause. Wir sitzen in seinem Truck, die Fenster sind runtergekurbelt. Es ist schon jetzt sehr heiß, 34 Grad.
Now, for the property of Slab City, the borderline comes right here.
Wir fahren durch Slab City, das zwar das Wort Stadt im Namen trägt, aber keinerlei Ähnlichkeit mit einer Stadt hat. Es ist ein Stück Land im Osten Südkaliforniens. Die Grenze zu Mexiko ist rund 80 Kilometer entfernt. Hier war während des Zweiten Weltkrieges eine Militärbasis stationiert. Daran erinnern jetzt nur noch einzelne Fundamente, sogenannte Slabs, daher der Name.
This is the typical Slab City neighborhood.
Bill zeigt mir das klassische Slab City. Wohnwagen, alte und neue, Autokarosserien, Zäune aus recyceltem Material, Bretter, die zu Hütten zusammengebaut wurden. Dazwischen immer wieder Kunstobjekte aus Metall, Holz, Glasflaschen. Auffällig viele Solarpaneele finden sich an den Behausungen. Sonnenenergie hält hier einige Laptops und kleine Klimaanlagen am Laufen. Bill erzählt weiter.
The younger kids are living out in this little valley out here.
Die Jüngeren leben hier in diesem kleinen Tal, da siehst du ihre Zelte. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, hauen die meisten ab, weil es zu heiß wird, um in einem Zelt zu leben.
Of course, now that the weather's warming up, they're starting. The ones that were just in tents are getting driven off, because it's too hot to live in a tent.
Slab City ist schlechter ausgerüstet als der primitivste Zeltplatz in den USA. Es gibt kein fließend Wasser, keine Toiletten, keine Duschen. Dieser Flecken Erde ist trocken und staubig. Ein Stück Niemandsland.
Slab City is what you make it. It's third world America.
Slab City ist das, was du draus machst. Es ist ein Stück dritte Welt in Amerika. Es kann total cool sein oder total ätzend. Kommt drauf an, was du magst.
Depending on who you are and what you're into.
Cornelius Van Gogh steht hinter einem Tresen. Ihre blassbraunen Haare hat sie in dünne Rasterzöpfe geflochten. Sie ist vielleicht Mitte 20, hat glasige Augen, ihre Hände sind schmutzig. Als sie vor einigen Jahren herkam, hat sie die sogenannte Bibliothek übernommen. Die Bibliothek ist ein Ort mit vielen Bücherregalen. Planen bilden das Dach. Wer sich für ein Leben in Slab City entscheidet, existiert häufig ohnehin schon am Rand. Finanzielle oder rechtliche Schwierigkeiten, Arbeits- oder Obdachlosigkeit, der Drogenkonsum ist hoch. Hier kann man einfach herkommen und sich auf einem Flecken niederlassen, wird erstmal akzeptiert. Doch Cornelius gibt zu bedenken,
everybody's got their own prerogative.
Jeder kümmert sich am Ende um sich selbst. Manche wollen alleine sein, andere brauchen jemand anderen, um überleben zu können. Aber sobald der Sommer kommt, kann man sich nur noch um sich selbst kümmern. Die Bewohnerzahl schwankt. Den Sommer halten rund 150 Hartgesottene aus, wenn das Thermometer schon mal 49 Grad Celsius zeigt. Erst wer einen Sommer hier überstanden hat, darf sich offiziell Slabber nennen. Im Winter steigt die Zahl jener, die die kalte Jahreszeit im warmen Kalifornien verbringen möchten, auf bis zu 1500. The last free place on earth. Der letzte freie Ort der Welt wird Slab City genannt. Doch Bill sagt, umsonst gibt's hier gar nichts. Du kannst umsonst existieren und atmen, sonst nichts.
Not really, you don't get anything for free. You can just exist for free. That's the only thing that's free in the last free place. It's your existence.
Slab City, wer hier lebt, der kennt Armut, ist vielleicht aus dem Moloch Los Angeles geflohen, weil Armut hier ein anderes Gesicht zeigt. Der Schriftsteller Jan Wagner hat sich mit dem öffentlichen Linienbus, den er mehr als eine soziale Einrichtung, denn ein auf Funktionalität ausgerichtetes Fuhrunternehmen sieht, auf die umliegenden Hügel von Los Angeles begeben, hoch hinaus, eine Kehre nach der anderen, um dann in das Viertel zu kommen, auf den berühmten Walk of Fame, wo der einst berühmte Filmpalast Pacific Theater steht, ein Gebäude, das seit 1994 nicht mehr genutzt wird und langsam verfällt, in seinen Eingängen Menschen ohne Obdach.
Das dunstige Häusermeer scheint endlos unterhalb der Hügel von Hollywood, dessen Schriftzug zarter wirkt als erwartet. Der trockenen Klapperschlangen- und Berglöwenhügel, auf denen die Paläste der Reichen wie Adlerhorste thronen. Der Prunk der alten Filmpaläste, die verspielten Fassaden und Decken der Kinos, die doch, wie das Pacific Theater, teils leer stehen, mit Dunkel verrammelt sind. Was sich in den Filmen nicht wahrnehmen lässt, sind der Uringestank und das Erbrochene, die besudelten Hauseingänge und in jedem von ihnen ein armer Mensch auf seinem Stückchen Pappe. Nur wer sich am Sternenhimmel im Asphalt orientiert, wird die Schäbigkeit übersehen, die unglamouröse Wirklichkeit, über die keine beharrlich grinsende Riesenmaus und kein Monroe-Double hinwegtäuschen können. So wandert man benommen bis nach Echo Park, und holt Luft vor einem Schnellimbiss, der frei von jeder Falschheit ist. Wenigstens Fatburger wird halten, was er verspricht. Die Strände sind gesperrt, weil ein Hai gesichtet wurde, erzählt der Inhaber. Und so zieht man im letzten Licht, und das letzte Licht Kaliforniens ist, wie das Licht am Morgen, magisch, stattdessen durch Beverly Hills an den gestriegelten Gärten vorbei, wo Schilder vor Wachdienst und Waffeneinsatz warnen. Vorbei an einem Reichtum, der sich noch obszöner gibt als erwartet. Hecken, die unüberwindlich sind und Vorbeigehenden doch genug Sicht gewähren, um deren Neid wecken zu können.
Und ein Stückchen weiter oben erhebt sich dann der Vorort Hollywood. Für die meisten Menschen ist Hollywood nicht einfach nur ein Stadtviertel, sondern eben ein Zustand, für manche auch ein Ausnahmezustand. Hollywood ist da, wo die großen Filme herkommen, die Stars und Sternchen, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, geboren oder besser gemacht werden oder glauben, gemacht werden zu können. Wo die verrückten Ideen herkommen, wo Pilates als Kultur und Yoga als Religion gelten, wo der Hula-Hop-Reifen, wie ich gelesen habe, erfunden wurde und das Alter abgeschafft wurde. Das erfolgreichste Kinogenre des Jahrzehnts, das ist der Superheldenfilm, und mit Patty Jenkins' Film Wonder Woman ist aus dem Superhelden jetzt eine Superheldin geworden. Nicole Markwald in Los Angeles, heißt das, das Genre ist jetzt aus seiner Erstarrung, dass nämlich der Superheld immer nur ein Mann sein kann, endlich erlöst worden?
Ich bin mir nicht so sicher. Also es gab ja auch schon vorher weibliche Superheldencharaktere, die hier und da am Rande auftauchten. Scarlett Johansson hat so eine gespielt, Zoe Saldana. Es gab jetzt eben den ersten Film, in der eine Frau die Hauptrolle hatte, die Hauptfigur war mit Gal Gadot und Wonder Woman. Und ich glaube, nicht nur Patty Jenkins ist von dem Erfolg überrascht. Die gesamte Filmbranche ist überrascht, freudig überrascht, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, hey, wir machen einfach noch mehr Superheldenfilme mit Frauen in den Hauptrollen und können noch mehr Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob dieses Genre aus seiner Starre erlöst ist. Es ist einfach so, an Superhelden kommt niemand vorbei. Das gilt schon seit Jahren und das wird auch noch jahrelang so sein. Vor zwei Wochen fand hier in San Diego die Comic-Con statt. Das ist die größte Popkulturmesse und da wurden so kleine Teaser gezeigt, also so kleine Ausschnitte von den Dreharbeiten von Superheldenfilmen, die 2018, 2019 erst rauskommen. Also es wird uns noch eine Weile begleiten.
Mhm. Aber durch diesen neuen Film von Patty Jenkins sind nicht nur alle Kassenrekorde gebrochen worden, auch hierzulande ist eine Riesendebatte angestoßen worden. Es ist auch, wie gesagt, eine Feminismusdebatte lanciert worden, sage ich mal. Wie ernst wird diese Debatte zum Beispiel in den USA geführt?
Die ist ja auch sehr ernst genommen worden. Natürlich, weil es viele Interviews mit Patty Jenkins auch gab, die so sagte, naja, warum wird uns Frauen nicht zugetraut, einen Superheldenfilm zu machen? Warum sollen wir das nicht können? Warum muss das eine männliche Stärke sein, einen Heldenfilm zu machen? Film ist Film, sagte sie immer. Und diese Debatte ist nach wie vor höchst aktuell. Erst gestern ist wieder eine neue Studie rausgekommen von der Media Diversity and Social Change Initiative. Wirklich ein Zungenbrecher für diese Organisation, die jedes Jahr Studien herausgibt über Frauen im Film. Ihre Studie heißt Ungleichheit in 900 populären Filmen. Und sie haben in dieser Studie Filme von 2007 bis 2016 untersucht und haben halt festgestellt, dass von diesen 900 Filmen nur 39, da saß eine Frau auf dem Regiestuhl. Das ist ein Bruchteil aller möglichen Regiejobs, die Hollywood zu vergeben hat. Frauen haben einfach wahnsinnig große Schwierigkeiten, an diese Jobs zu kommen. Und wenn eine Frau im Regiestuhl sitzt, heißt das automatisch, dass sie mehr Frauen in anderen Produktionsfunktionen anheuert, dass Frauen in den Filmen eine andere Rolle spielen. Also das zieht einen ganzen Rattenschwanz an Änderungen nach sich, die in diesen Filmen dann inhaltlich und drumherum stattfinden. Und Hollywood ist schon dabei, das zu ändern und man hört da halt hin. Es braucht dann natürlich einen Erfolg wie Wonder Woman, dass da genauer hingehört wird. Aber ich glaube, dass sich fundamental etwas ändert, das wird, wenn womöglich sogar Jahrzehnte dauern. Mhm.
Sind denn eigentlich auch die Gründe dafür genannt worden, warum eben nur so wenige Frauen auf den Regiestühlen sitzen? Oder es gab eine Studie vor ein paar Jahren, die zum Beispiel herausgefunden hat, dass es auch weniger Schauspielerinnen in den Filmen gibt. Gibt es da Gründe dafür, warum das so ist?
Ja, weil sie an die Jobs nicht rankommen. Das ist einfach so. Frauen wollen diese Jobs. Es gibt natürlich ausgebildete Regisseurinnen und die ziehen sich dann in andere Bereiche zurück. Also die gehen dann eher zum Fernsehen oder sie gehen ans Theater oder sie machen ihre eigenen kleinen Produktionen, weil sie bei den großen Studios einfach die Schwierigkeiten haben, reinzukommen.
Schauen wir nochmal auf Mr. Trump, der zwar, wie Sie uns erklärt haben, weit, weit weg ist, aber dennoch irgendwie in dieses Land mit hinein regiert. Werden es vielleicht kritische und auch unabhängige Filmemacher unter Trumps Präsidentschaft noch schwerer haben, weil vielleicht auch Filmschulen und Universitäten unter Privatisierungsdruck geraten und es eben auf diese Weise zu einem Kulturkampf kommen wird über die Deutungshoheit der USA?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es wird sowohl als auch geben, so wie es in der Vergangenheit auch immer war. Clint Eastwood macht beispielsweise sehr konservative Filme, auch das in der Obama-Ära. Und es wird sehr kritische Filme für die Trump-Ära geben. Also gerade jetzt in Deutschland läuft diese Woche der letzte Teil der Trilogie Planet der Affen an. Der wurde natürlich gedreht, als Trump noch nicht im Amt war. Aber da geht es um eine ganz düstere Version Amerikas mit Arbeitslagern. Es wird eine Mauer zu Kanada errichtet. Wenn man das natürlich in jetzigen Zeiten schaut, wirkt das ganz anders, als wenn wir uns diesen Film vor 2 Jahren angesehen hätten. Aber ich bin mir sicher, dass die Kunst, beziehungsweise kann man das jetzt schon beobachten, wirklich neuen Schub bekommt, egal ob das jetzt Film oder Theater oder Literatur ist, durch diesen Präsidenten, der so umstritten ist, natürlich gerade in der Kulturbranche.
Und alle Stars, die sich gegen Trump stellen, wie Meryl Streep oder Robert De Niro oder Cher, Madonna, werden in Europa ja hierzulande als Kulturhelden gefeiert. Setzen die in den USA vielleicht sogar ihre Karriere aufs Spiel?
Also die Sie jetzt gerade genannt haben, sicherlich nicht. Mhm. Die sind schon viel zu lange im Geschäft. Die haben wirklich ein Renommee, das man ihnen niemand mehr absprechen wird. Aber sie müssen schon viel Häme und Spott ertragen, gar keine Frage. Also wenn man sich Twitter-Nachrichten anguckt, klar, online ist offenes Gefecht und da wird vom Leder gezogen. Ich glaube, wenn man ein junger Star ist, jemand, der gerade seinen Weg erst anfängt zu gehen hier in Hollywood, dann hält man eher den Mund und hält sich bedeckt und wartet lieber ab und versucht, sich nicht zu diesen Themen zu äußern. Das ist natürlich auch im Interesse der Studios, die ungern in politische Spielchen mit reingezogen werden. Also ich glaube nicht, dass es bis jetzt irgendwelche Karrieren verhindert hat, außer vielleicht die von Kathy Griffin, diese Comedian, die sich mit einem abgeschlagenen Trump-Kopf hat fotografieren lassen, also so einen plastikblutenden Kopf, die jetzt erstmal wirklich von der Bühne weg ist. Das kann man nicht anders sagen. Die ist den Schritt zu weit gegangen und muss sich jetzt mühsam quasi wieder den Weg zurück ins Rampenlicht erarbeiten.
So wie im richtigen Leben. Nicole Marquardt, es hat mir sehr viel Freude gemacht, dass Sie uns durch die Tagssendung begleitet haben und die wie im Flug vergangen ist. Das muss ich, glaube ich, nicht laut sagen, tue ich aber trotzdem. Ganz herzlichen Dank dafür und danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch. Und morgen werfen wir einen Blick auf die andere Seite des Grenzzauns in unserer Weltreise-Sommertour nach Mexiko. Wir verabschieden uns mit einer wunderschönen Ballade der Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, denn für die Band war Los Angeles nicht etwa die Stadt des Hollywood-Glamours, sondern die Metropole der Einsamen und Verzweifelten.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the street